Wenn ich mir Ihre Person hier vorstelle, dann wäre das ein Grund für mich, darüber nachzudenken, ob ich in diesem Land weiter meine Heimat sehe.
Ja, wir erleben jetzt im März 2026 Geschichte und in wenigen Jahren wird man auf diese Zeit zurückblicken und das genau so einordnen.
Wenn wir, meine Damen und Herren, den Kampf um unsere Demokratie gewinnen wollen, dann müssen wir die Herzen wieder zurückgewinnen.
Wir werden unsere Kultur nicht Nationalisten und identitären Ideologen überlassen.
2,1 Millionen. Der Politik-Podcast von Mitteldeutscher Zeitung und Volksstimme.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 2,1 Millionen. Wir blicken auf das Wahljahr in Sachsen-Anhalt und auf die Fragen, die die Menschen in diesem Bundesland wirklich beschäftigen vor der Wahl. Dazu hatten wir hier schon einige prominente Journalisten zu Gast, darunter Robin Alexander und Anne Hennig. Heute begrüßen wir einen der erfolgreichsten Politik-Podcaster Deutschlands, der an den Hotspots der Weltpolitik regelmäßig unterwegs ist und der auch die Lage in der Bundesrepublik sehr genau beobachtet. Herzlich willkommen, Paul Ronsheimer.
Hallo Jan Schumann.
Paul, wir steigen ein mit einem brandaktuellen Thema, das dich auch gestern bzw. jetzt in der Nacht beschäftigt hat, nämlich den versuchten Anschlag auf den Flughafen Halle-Leipzig. Das ist ja direkt hier bei uns an der Landesgrenze, also um die Ecke sozusagen. Da ist eine Drohne festgestellt worden und quasi festgesetzt worden, die Sprengstoff dran hatte. Das war sowas wie ein Militärsprengstoff, wenn ich das aus der Berichterstattung richtig entnehme, fast ein Kilogramm. Und du hast mit dem Sicherheitsexperten Peter Neumann darüber gesprochen, der sich nun wirklich auskennt mit solchen Themen. Eine These eures Interviews, oder du hast es ja in deinem eigenen Podcast besprochen, eine These in dem Gespräch ist, das war ein Anschlag auf Deutschland oder das hätte ein Anschlag auf Deutschland werden können. Kannst du das bitte mal aus deiner Sicht einordnen?
Also zunächst einmal, du hast den Sprengstoff angesprochen und das ist ein Sprengstoff, der nur sehr schwer zu bekommen ist, den normalerweise nur Staaten haben, die den möglicherweise an terroristische Vereinigungen weiterverkaufen. Aber das ist erst einmal ein Hinweis, dass dahinter Profis stecken müssen. Wenn es so war, wie Peter Neumann, der Sicherheitsexperte, glaubt, dann ist es ein Anschlag natürlich auch auf Deutschland, denn es ist ja auf einem deutschen Flughafen passiert. Und die Tatsache, dass dort auch ukrainische Maschinen, also Frachtmaschinen waren, die bestimmte Militärgüter transportieren, bedeutet nicht, dass es eben dann nicht Deutschland gegolten hätte, zumal dieser Sprengstoff eine Wirkkraft gehabt hätte, die für einen Feuerball zum Beispiel auf dem Flughafen hätte sorgen können. Wir wissen ja, dass das Ganze nur durch Zufall nicht passiert ist, weil der Zünder offenbar defekt war. Wir wissen, dass ein Busfahrer zufällig diese Drohne entdeckt hat. Der wusste natürlich nicht zu dem Zeitpunkt, dass es dort Sprengstoff an der Drohne gibt. Das sind erst einmal die Fakten. Ich bin etwas vorsichtig mit dieser These, dass es Russland war oder dass ein aus Russland gesteuerter Anschlag war. Vieles deutet darauf hin. Alexander Dobrindt, der Innenminister, hat da sehr viel angedeutet in der Pressekonferenz. Also er hat von fremden Mächten gesprochen, er hat vom hybriden Krieg gesprochen, er hat davon gesprochen, dass das eben nur Profis sein könnten. Aber er hat eben das Wort Russland nicht in den Mund genommen. Und genau da kommen wir jetzt an die schwierige Stelle, die bei euch, aber auch hier viel diskutiert wird. Ja, also wie viel Beweise, Belege, hundertprozentige Sicherheit brauchen wir, um das sagen zu können? Viele Experten glauben, dass wir am Ende diese 100%, wer dahinter steckt, wahrscheinlich nie feststellen werden können.
Stichwort Wegwerfagenten, manchmal weiß man es nicht, manchmal wissen die Agenten auch selbst gar nicht, in welchem Auftrag sie da handeln. Das muss man jetzt sehen, was da rauskommt. Aber der Vorfall zeigt ja zumindest, dass Deutschland ganz offensichtlich nicht gut genug geschützt ist gegen solche Vorfälle mit Drohnen. Aus deiner Sicht, wo sind die Schwachstellen und was muss eigentlich ganz, ganz schnell passieren in Deutschland?
Also wir haben keine funktionierende Drohnenabwehr. Wir sind auch nicht mit dem ausgestattet, was wir eigentlich hätten haben können, also Systeme, entweder lokale Systeme an den Flughäfen selbst, das, was München langsam ausprobiert, gab es in Leipzig nicht. Gleichzeitig gibt es aber auch einiges, zum Beispiel in Israel und in den USA, was wir noch gar nicht ausprobieren. Dennoch ist es so, egal wie viele Abwehrsysteme wir hätten, wir haben auch in den Kriegs- und Krisenlagen in den letzten Monaten, Jahren erlebt, dass eine große Anzahl von Drohnen sehr viele Verteidigungssysteme lahmlegen kann. Also ich erlebe das immer wieder, wenn ich in der Ukraine bin, aber auch in den jüngsten Kriegen, zum Beispiel im Iran gegen die USA beziehungsweise dann gegen Staaten wie UAE, Katar, dass man mit einem Drohnenschwarm zum Beispiel sehr leicht Systeme überfordern kann. Also ja, wir hätten besser vorbereitet sein können. Gibt es da 100%ige Abwehrmöglichkeiten? Nein. Aber in diesem Fall war es ja so, dass es nicht mal einen Alarm gab, der dann losgegangen ist.
Ja, also da fehlt es an den Basics sogar, wenn ich dich richtig verstehe.
Okay. Absolut, da fehlt es, ja, genau, es fehlt an den Basics, ist so, wir haben den Busfahrer angesprochen, ja, über den finde ich in der medialen Öffentlichkeit noch viel zu wenig gesprochen wird, das ist wirklich ein Held, dem sollte man am besten das Bundesverdienstkreuz geben, ja, weil, dass der da einfach hingegangen ist und so entspannt diese Drohne runtergedrückt hat, aber das kann ja nicht sein, dass man da von Zufällen abhängig ist.
Wir werden mal sehen, was da noch rauskommt, was es da an Infos gibt in den kommenden Tagen, in den kommenden Wochen. Da kann man das auch besser bewerten, aber die Schwachstellen sind da offensichtlich. Wir starten mal durch beim Thema Landespolitik, Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt, die ja in einem Monat schon stattfinden. Paul, du bist ja nicht nur ein Kenner von internationalen Krisen, häufig in der Ukraine oder auch in Israel, sondern auch Kenner der Bundespolitik. Und du hast in deinem Podcast letztens gesagt, Sachsen-Anhalt kann zur Schicksalswahl werden für Friedrich Merz, für den Bundeskanzler. Und wir haben eigentlich in unserem Podcast, 30 Folgen haben wir schon gemacht, eigentlich haben eher die These vertreten, das ist eine Schicksalswahl für Sachsen-Anhalt. Also dass es hier vor allem um die Leute geht, die hier in dem Bundesland leben. Deswegen ist das schon eine interessante Frage aus deiner Sicht einfach. Was ist diese Wahl eigentlich? Ein Votum über Sachsen-Anhalt, über die Zukunft Sachsen-Anhalt oder ein Referendum über den Bundeskanzler?
Also da kann vieles richtig sein und ist es in diesem Fall, denke ich auch. Also zunächst einmal vollkommen richtig, es geht um Sachsen-Anhalt, es geht um die Regierung in Sachsen-Anhalt, es geht darum, wer zum Beispiel künftig die Bildungspolitik bestimmt, denn das ist Ländersache. Was passiert dann in Schulen? Wir wissen, dass Länder am Ende sehr viel, und da sind viele Bürger überrascht, dann doch selbst entscheiden dürfen. Ja, also auch gestern haben wir es gesehen, es gibt natürlich einen Landesinnenminister und nicht nur den Bundesinnenminister. Also das sind nur einige Beispiele. Insofern, zunächst einmal geht es um die Menschen in Sachsen-Anhalt, von denen offenbar, und das wisst ihr viel besser als ich, viele sehr unzufrieden sind. Ansonsten würde die AfD jetzt nicht bei 39%, 40%, 41% liegen. Das muss man erst einmal feststellen. Aber natürlich aufgrund dieser Stärke der AfD und der Möglichkeit, die im Raum steht, eine Alleinregierung, hätte das Ganze auch Konsequenzen für ganz Deutschland. Also Stichwort erster AfD-Ministerpräsident. Und es hätte dann eben auch Auswirkungen, davon gehe ich schwer aus, für Friedrich Merz und die CDU. Ob das bedeutet am Ende, dass es dann einen Kanzlerwechsel gibt, das ist erstmal dahingestellt. Und auch da ist interessant, es gibt da, wenn ich mit Menschen im politischen Berlin hier mit Spitzenpolitikern spreche, gibt es zwei unterschiedliche Blickwinkel darauf. Also der eine ist diese massive Sorge, fast Angst davor, vor dieser AfD-Alleinregierung und die Frage, was bedeutet das dann für den Bundesrat mit einem Ministerpräsidenten Ulrich Siegmund. Das ist das, was diskutiert wird. Aber in der CDU wird auch etwas weiteres diskutiert, nämlich die Frage, ja, was ist denn, wenn es für die AfD eben nicht für die absolute Mehrheit reicht, sondern es ja eine Koalition bräuchte. Da sagt die CDU ja, sie würde nicht koalieren. Da fragen sich einige in Berlin, gibt es dann CDU-Abgeordnete, die zum Beispiel für einen Ministerpräsident Siegmund stimmen würden, wenn er sich zur Abstimmung stellt? Und das ist fast noch mehr diskutiert hier gerade im politischen Berlin als diese Alleinregierung, weil das wäre natürlich eine Riesengefahr auch für Friedrich Merz, weil dann vor aller Öffentlichkeit klar werden würde, die Brandmauer zumindest in Sachsen-Anhalt, die würde es dann in der Form nicht mehr geben.
Da würde mich auch deine Bewertung interessieren. Es gibt ja genug Leute, wenn man rumfragt in der CDU, was heißt genug, aber es gibt einige, die sagen ja, vielleicht ist es doch besser, wenn die CDU sich mal traut, mit der AfD eine irgendwie geartete Kooperation einzugehen und man soll sie vielleicht dann doch einfach mal machen lassen. Wie würdest du das bewerten, wenn man das so machen würde?
Also jetzt meine persönliche Meinung, abseits von CDU-Strategien und dem, was sich da entwickeln können, ist, ich frage mich, wie das funktionieren soll, angesichts dessen, dass die beiden Parteien eben so weit auseinander sind in entscheidenden Fragen. Insofern selbst wenn man das versuchen würde, sehe ich nicht, wie eine CDU da rauskommt, denn das würde eine CDU massiv spalten. Ja, auf der einen Seite diejenigen, die sagen, lass uns doch mal versuchen, auf der anderen Seite diejenigen, die sagen, auf keinen Fall mit Rechtsradikalen, zumindest in Teilen einer rechtsradikalen Partei, können wir keine Koalition eingehen. Insofern halte ich das für sehr schwierig, aber du hast vollkommen recht, ich denke, dass egal wie diese Wahl ausgeht, dass nach dieser Wahl erneut über Brandmauer, Strategien und Umgang in der CDU diskutiert wird. Ich habe in diesen Tagen mit führenden CDU-Vertretern gesprochen, die alle gesagt haben, wir brauchen schon jetzt eine Strategie für diesen Tag X, für den Tag danach. Wir können da nicht einfach reinlaufen und sagen, ja, und jetzt überlegen wir uns mal, wie wir damit umgehen. Denn eines ist ja vollkommen klar, egal ob man da jetzt auf eine Prozentzahl kommt oder andere Parteien reinkommen und eine Alleinregierung reicht, klar ist der Trend, also dass die AfD insbesondere im vergangenen Jahr, in den vergangenen 2 Jahren noch einmal massiv zugelegt hat und es scheint eben eine Frage der Zeit, bis es eine Regierung gibt mit AfD-Beteiligung.
In Sachsen-Anhalt scheint mir diese Frage ja, wie es dann weitergehen könnte, wenn die AfD keine Mehrheit alleine hat, da scheint es mir ja 2 Antworten darauf zu geben. Entweder macht die CDU irgendeine Art von Minderheitsregierung oder Koalition mit der AfD zusammen oder sie findet eine Lösung, die irgendwie die Linke mit einbezieht. Gibt es diese 2 Lager? Also beobachtest du das in Berlin bei CDU-Spitzen funktionieren, dass es genau diese 2 Positionen gibt oder gibt es da noch andere Positionen?
Es gibt auch andere Positionen, also im Hinblick darauf, was würde eigentlich passieren, könnte dann Sven Schulze erst einmal geschäftsführend im Amt bleiben? Ja, also was würde dann passieren? Auf welche Mehrheiten würde er sich stützen? Also, dass jetzt Schulze, dass die CDU in Sachsen-Anhalt dann eine echte Koalition mit der Linkspartei zum Beispiel eingeht, das kann ich mir nicht vorstellen. Wobei es am Ende ja, selbst wenn die Linke dann einen Regierungskurs unterstützt, ist auch eine Art Koalition ist. Selbst wenn jetzt linke Politiker keine Ministerämter haben. Insofern kann man sich da sonst was erzählen und sagen, na ja, wir haben ja keine echte Koalition, am Ende ist es dann eine Zusammenarbeit. Und natürlich würde genau diese Debatte dann aufkommen, natürlich würde dann genau darüber gesprochen werden, Moment mal, Brandmauer, die galt doch für beide Seiten, ja, links und AfD, wobei man sagen muss, ich meine, wir haben es ja in Thüringen erlebt, und dann hat man gesagt, na ja, gilt ja nur für die Linkspartei, für BSW nicht, auch das ist ja schon reichlich absurd, wenn man die Positionen dort vergleicht. Jetzt kann man sagen, okay, das ist eben nicht die SED-Nachfolgepartei, aber da sind viele Politiker aus dieser Partei oder vormals Linken eben drin. Und in der Positionierung sind sie mindestens genauso, wenn nicht in Teilen sogar noch radikaler auf der linken Ebene, gerade bei außenpolitischen Fragen. Also da gibt es sehr viel Unehrlichkeit in der Debatte, in der Frage. Und das wird zu heftigen Diskussionen führen. Und deswegen eingangs meine These, dass das eben Friedrich Merz künftigen Kurs massiv mitbestimmen wird.
Zumal er sich nicht besonders führungsstark gezeigt hat in den letzten Monaten gerade. Also das verschärft es wahrscheinlich nochmal umso mehr. Wir wollen mal weitergehen. Also dass Deutschland diese Landtagswahl beschäftigt, darüber haben wir jetzt schon gesprochen. Robin Alexander hat ja letztens gesagt, nicht nur Deutschland, sondern die ganze Welt wird auf diese Landtagswahl in Sachsen-Anhalt schauen. Hältst du diese Einschätzung für zutreffend oder ist das übertrieben aus deiner Sicht?
Ja, das halte ich für zutreffend, denn ich habe viele internationale Kollegen, die ich immer wieder in Krisen- und Kriegsgebieten treffe, von allen möglichen Sendern, von allen möglichen amerikanischen Outlets. Und da ist es so, dass da schon einige mich darauf angesprochen haben, was denn eigentlich dort gerade in Deutschland passiert, was da in Sachsen-Anhalt passieren könnte. Und ich meine, erinnere dich an die Wahl in Thüringen, als Björn Höcke dort eine bestimmte Prozentzahl erreicht hat, war es eine Eilmeldung in der New York Times. Insofern ist es so, dass man sagen muss, das spielt natürlich in der gesamten Welt eine Rolle, was da in Deutschland passiert. Und ja, also, aber auf der anderen Seite, das ist jetzt auch nichts, was irgendwie, also kannst du besser beurteilen, dass das die Menschen in irgendeiner Form dort, oder dass das so viele Menschen dort irgendwie von irgendetwas abhalten würde, oder?
Nee. das ist nicht. Ich glaube, die Perspektive haben auch viele nicht, beziehungsweise das ist, glaube ich, den Leuten egal. Das ist vielleicht sogar ein eher bestärkender Faktor, wenn Leute überlegen, wähle ich die AfD, wähle ich die AfD nicht. Und die sind jetzt an der Grenze, wo die Frage sich stellt, können die alleine regieren oder nicht. Das kann sogar ein bestärkender Faktor sein, wenn man das Gefühl hat, ich bin ohnehin so unzufrieden, dass ich hier etablierte Parteien abwählen möchte und dann wähle ich eben die AfD und habe dann dabei noch das Gefühl, ich bin hier irgendwie Teil einer kleinen Weltgeschichte, weil sogar in den USA darüber geschrieben wird, das kann sogar am Ende noch ein bestärkender Faktor sein. Wobei jetzt die letzten Umfragen ja zeigen, beziehungsweise wenn man sich die letzten Wochen, Monate anguckt, dass die AfD zu stagnieren scheint auf einem sehr hohen Niveau, aber die sind jetzt zumindest in der letzten Umfrage, die wir auch mit in Auftrag gegeben haben, knapp über 40%, also da gab es zumindest kein Ansteigen mehr. Muss man dann sehen, wie es am Wahltag dann aussieht. Aber mich würde auch nochmal interessieren, weil du häufig in Kiew bist, in der Ukraine unterwegs bist, in Israel bist. Wie wird denn gerade in diesen zwei Staaten geschaut, was in Sachsen-Anhalt passiert und ob es da eine AfD-Regierung möglicherweise am Ende gibt?
Also in diesen Krisenregionen ist es jetzt nicht so, dass das ja also maßgebliches Thema ist. Ich meine, die Menschen leiden eben dort jeden Tag unter Angriffen. Aber natürlich wird die Frage gestellt, was ist mit der zukünftigen Unterstützung? Kann man sich da auf Europa verlassen? Wir erleben ja gerade einen großen Mangel an Flugabwehrraketen, also Patriot-Abwehrraketen. Dadurch kann das russische Militär immer mehr dort zivile Ziele angreifen. Und das ist natürlich katastrophal für die Menschen dort. Insofern ist die Sorge da, wie lange hält das, wie lange hält diese Unterstützung? Und da wird eher allgemein darauf geschaut, auf die Entwicklung in Deutschland. Wie läuft das dort ab? Was passiert dort in einer möglichen dann Regierungsbeteiligung der AfD? Das ist jetzt nicht allein Sachsen-Anhalt, sondern die Gesamtentwicklung, die betrachtet wird. Und führt das dazu, dass irgendwann Hilfe verwehrt werden könnte. Genauso schaut man aber auf Frankreich, also auf Le Pen, die Entwicklung dort, also allgemein, wo Parteien größer werden, die eben sagen, wir wollen nicht mehr helfen, wir wollen da auch keine Unterstützung mehr geben. Und insofern spielt das dann natürlich immer eine Rolle.
Und andersrum, wie sehr drückt Putin die Daumen, dass es klappt mit einer Alleinregierung in Sachsen-Anhalt?
Ich bin nicht Korrespondent in Russland, beziehungsweise darf dort oder kann dort nicht berichten, was ich gerne machen würde. Insofern kann ich mich nur darauf beziehen, was ich von Analysten höre und von Kollegen, die von dort berichten. Da ist es so, dass natürlich Wladimir Putin ein hohes Interesse daran hätte, dass so etwas wie mit der AfD in Sachsen-Anhalt noch in mehr Bundesländern passieren könnte, dass es irgendwann auch den Bund erreicht, dass das in Frankreich passieren könnte. Denn er hat das ja auch mal sehr offen gesagt, schon in verschiedenen Statements, dass die AfD eben zeigt, was die Deutschen wirklich interessiert. Es gibt enge Beziehungen zwischen verschiedenen Politikern dort. Dieser Kurs, wenn der denn Deutschland erreichen sollte, der würde natürlich dazu führen, dass Russland momentan schwer unter Druck, auch durch ukrainische Angriffe, es sehr viel leichter hätte, eine Waffenruhe zu erlangen nach eigenen Bedingungen oder möglicherweise dann eben eine Kapitulation der Ukraine.
Wir gehen mal rein und gucken uns zumindest zwei Kandidaten bei der Landtagswahl jetzt an. In einem Monat ist es soweit, habe ich gerade schon gesagt. Sven Schulze kennst du auch. Er sitzt im CDU-Präsidium, ist seit Januar Ministerpräsident in Sachsen-Anhalt. CDU-Spitzenkandidat jetzt. Was ist dein Urteil über Sven Schulze? Wie schätzt du ihn ein? Was traust du ihm noch zu bei dieser Landtagswahl? Er hat ja einen großen Rückstand mit seiner Partei auf die AfD.
Ja, ich beobachte Sven Schulze tatsächlich schon länger, auch als er noch Minister war in Sachsen-Anhalt. Also habe ein bisschen seine Laufbahn mitverfolgt. Er hat sich immer wieder auch bundespolitisch geäußert. Er war zum Beispiel einer der Ersten, der massiv das öffentlich-rechtliche System kritisiert hat, wenn ich mich richtig erinnere. Er war einer der wenigen, die da auch bundespolitisch Schlagzeilen damit gemacht hat. Mein Eindruck ist, dass er immer noch darunter leidet, dass dieses Ministerpräsidentenamt, das er nicht vorher übernommen hat, also dass er nicht genügend Zeit hatte, sich warm zu laufen, anders als es in anderen Bundesländern war. Ich denke, das ist so ein bisschen das Grundproblem von ihm gewesen. Ich denke, die Strategie war ursprünglich, dass er schon früher hätte übernehmen können. Wenn ich mir seine Interviews anschaue, dann wirkt er auf mich vorsichtig, also ich komme gleich auf das, wo er nicht mehr vorsichtig wirkt, aber wenn ich mir die medialen Interviews anschaue, auch bei Lanz vor ein paar Monaten, dann die Podcast-Interviews, die er gibt, da macht er das, was auch viele Bundespolitiker machen, ist mein Eindruck. Also viele viele Floskeln, viel, ja, also jetzt nicht so viel Klartext. Und das hat er jetzt verändert, ist mein Eindruck eben, dadurch, dass er sich einen Helfer mit auf die Bühne geholt hat, ja, am Ende, die Hallervorden, der Dinge anspricht, die möglicherweise, das weißt du besser, einige in Sachsen-Anhalt so empfinden. Er selbst spricht sie nicht aus, lässt sie aber diskutieren, also macht das Thema Meinungsfreiheit auf. Und da ist eben die große Frage, geht das auf? Da gibt es zwei unterschiedliche Denkschulen. Die einen sagen, kann gar nicht aufgehen, denn am Ende wählen dann diejenigen, die das wollen, was zum Beispiel die Hallervorden sagt, wählen dann die AfD, also das Original. Und die anderen sagen, nein, gerade diese Anti-Berlin-Haltung von Sven Schulze, ich lass mir nichts sagen, ich stehe auch auf gegen Friedrich Merz, auch in der Rentenfrage, und jetzt habe ich auch noch die Hallervorden auf der Bühne, die zeigt, dass er unabhängig ist. Dann wird auf Dietmar Woidke verwiesen, also der Brandenburg-Wahlkampf, der ja auch damals gesagt hat, 22 oder 23 war es, glaube ich, der gesagt hat, er will Olaf Scholz gar nicht da haben, obwohl Olaf Scholz ja dort auch ein Bundestagsmandat hatte, nicht nur Bundeskanzler, sondern auch Bundestagsmandat in dieser Zeit, was er immer noch hat in Potsdam. Insofern gibt es durchaus ein Beispiel, wo es funktioniert hat, sich gegen Berlin zu positionieren. Bleibt die Frage, reicht es in diesem Fall, oder sagen dann eben die Leute, deswegen hat er keinen klassischen Amtsbonus, und sagen die Leute dann, naja, mag ja sein, dass er diese Dinge jetzt so sieht, aber wir haben in den letzten Jahren das von ihm nicht so gehört, also warum sollen wir ihm das glauben? Also das sind so zwei Denkschulen, die ich gerade immer wieder höre. Ich kann nicht bewerten, welche davon richtig ist. Was ist denn dein Eindruck, was das, also ob das Sinn
ist? Das ist ja so eine Gesprächsreihe, die zu zweit machen, und das sind vier Termine. Ich habe mir den ersten angeguckt, der war in Halle, das ist nun auch meine Heimatstadt, da hatte ich nicht so einen weiten Anfahrtsweg und habe mir das angesehen, und ich hatte so das Gefühl, die Hallervorden vermutet man ja auch eher in der BSW-Ecke zum Beispiel, der ist ja auch mit Sarah Wagenknecht aufgetreten, auf Demos schon zusammen, und das ist auch ungefähr inhaltlich das, was da kommt von ihm. Also er singt da zum Anfang, singt auch dann zwischendrin am Programm, und das sind so Lieder, in denen es um den Frieden geht, aber wirklich also sehr, sehr zugespitzt, und ich finde auch teilweise nicht zutreffend. Er ist ein Kabarettist, und es sind Lieder, es ist halt irgendwie auch Kunst, es geht ja auch um Kunstfreiheit, aber da wird zum Beispiel gesungen, Deutschland soll aktuell wieder kriegstüchtig werden, wie vor 90 Jahren. Also das ist eine Kritik, die da in diesem Lied vorkommt. Wie vor 90 Jahren ist 1936. Also das ist natürlich nicht zutreffend. Damit wird die aktuelle Aufrüstung der Bundeswehr kritisiert von Didi Hallervorden. Schulze sagt, und hatte auch eine Moderatorin, die auch CDU-Partei Buch hat, sagt, das ist nicht Parteilinie, sagt auch an bestimmten Stellen im Programm, ich sehe das anders und habe dann eine andere Meinung, und lässt das dann sozusagen als Programmspezialität dann so stehen, dass man da miteinander redet, obwohl man nicht die gleiche Meinung hat. Ob das aufgeht, also ich glaube, das muss keine schlechte Wahlkampfstrategie sein in Sachsen-Anhalt, wo es ja nun mal viel Unmut gibt über Bundespolitik, auch über Aufrüstung der Bundeswehr, auch Unmut gibt, auch gerade in der älteren Generation, kann funktionieren, muss man sehen. Ich glaube jedenfalls nicht, dass es Schulze schadet, außer möglicherweise in der eigenen Partei bei Spitzenfunktionären in Berlin. Aber Stichwort Berlin, ich habe da noch einen anderen Punkt, der mich interessiert, denn die Rentenreform hat ja einen neuen Schwung aufgenommen, auch durch Sven Schulze und auch durch die Ministerpräsidenten Sachsen und Thüringen, die sich jetzt gegen das Ende der Rente mit 63 stellen. Das ist ja ungefähr eine Woche jetzt her. Das ist ja wirklich ein Hammer eigentlich. Das Ding war fertig verhandelt. Da haben auch, wenn ich mich richtig erinnere, eigentlich alle Spitzenpolitiker gesagt, als der Vorschlag da war, so machen wir es, das ist ein Gesamtpaket, das wird nicht aufgeschnürt. Und jetzt fällt Schulze und den beiden anderen ein, ah doch, also dieser Teil, der gefällt uns nicht. Glaubst du, das kann tatsächlich dazu führen, dass Schulze am Ende als einer der Retter Rente mit 63 dasteht, aber das Paket dann sozusagen dahin ist?
Also Sven Schulze war nicht der Erste. Die Erste war Manuela Schwesig, die Ministerpräsidentin in Mecklenburg-Vorpommern, die ja auch Wahlen hat demnächst, die sich bereits dagegen gestellt hat, genauso wie die Gewerkschaften. Das Spannende ist, dass aber Sven Schulze, Michael Kretschmer und Mario Vogt, die ja alle drei jetzt dagegen stehen, im CDU-Präsidium, also als das Ganze dort von Friedrich Merz vorgestellt wurde, keine Widerworte gegeben haben und das Ganze mit verteidigt haben zu diesem Zeitpunkt. Dass er das jetzt macht, ich habe da mit einigen drüber gesprochen, die auch schon Wahlkämpfe geführt haben in den vergangenen Jahren, die sagen, das ist eben eines der entscheidenden Themen, was in Sachen Gerechtigkeit immer wieder an diesen Wahlkampfständen zur Sprache kommt. Das ist ein Thema, was die Menschen in Teilen ungerecht finden, egal ob sie jetzt selbst betroffen sind oder nicht, und sagen, wie könnt ihr das machen? Insofern, ja, ist es auch ein gewisser Populismus. Auf der anderen Seite kann man sagen, es gibt da auch eine andere Geschichte in Ostdeutschland und auch die Rentenhöhe und die Rentengerechtigkeit. Also diese Themen spricht ja Sven Schulze auch an. Insofern versucht er damit zu punkten. Aber auch hier gilt natürlich wieder, wie glaubwürdig empfinden das die Menschen? Also sagen die jetzt, okay, es nehmen wir ihm ab und er wird das dann verhindern? Oder geht es unter, weil es auch so viele Ministerpräsidenten mittlerweile sind, die dagegen sind? Und die andere Frage ist, die sich vielleicht auch manche stellen, naja, warum hat er das vorher nicht gesagt? Und können wir uns denn wirklich sicher sein, dass wenn er zum Ministerpräsidenten gewählt wird, dass er dann auch wirklich Wort hält? Und auch das ist so wie bei der Interpretation von dem, was da bei Didi Hallervorden passiert. Das können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Ich denke, das ist offen.
Also für dich ist auch offen, ob diese Revolte letztlich Erfolg haben könnte und dass tatsächlich diese Regelung, um die es geht, verhindert wird.
Ja, sagen wir so, also wenn diese Revolte Erfolg hat, also es muss ja erst einmal bei solch einem Gesetz, ist es so, dass es jetzt im Arbeitsministerium liegt, also Bärbel Baas, die Arbeitsministerin, aus diesen Vorschlägen ein Gesetz macht. Die SPD hatte sich eigentlich zurückgehalten, aber hat sich ja nachdem diese CDU-Ministerpräsidenten, bis auf Schwesig zurückgehalten, aber nachdem diese CDU-Ministerpräsidenten gesagt haben, so nicht, dann auch gesagt, na gut, dann machen wir es auf. Ja, das war eher ein Punkt der CDU, dass die das wollten, auch wenn Baas und Klingbeil das mitgegangen sind. Insofern kann es sein, dass jetzt auch die SPD da unter Druck gerät. Aber wenn dieser entscheidende Punkt, und das ist einer der wichtigsten Punkte in diesen Vorschlägen, wenn der nicht durchgehen sollte, dann ist auch diese Rentenreform keine echte Reform.
Spitzenkandidat der AfD bei der Landtagswahl ist Ulrich Siegmund. Ulrich Siegmund, ganz junger Politiker, 35 Jahre alt, 1990 geboren. Was ist deine Erklärung dafür, dass er offensichtlich Menschen erreicht, die die AfD früher nicht erreicht hat? Die AfD, nochmal zur Erinnerung, steht bei 41% in Sachsen-Anhalt.
Ich habe Ulrich Siegmund bislang im Wahlkampf nicht erlebt, also habe ihn nur in Videos, in Interviews gesehen. Ich glaube, was man erst einmal sagen muss, ist, dass er sehr frisch wirkt, sehr jung wirkt, wie eben ein neues Gesicht, nicht belastet vorher aus Sicht vieler. Dass die Tatsache, dass er damals bei dieser sogenannten Konferenz in Potsdam dabei war, spielt überhaupt keine Rolle mehr. Auch andere Positionen nicht. Und ich denke, er hat es in den Interviews bislang, die ich beobachtet habe, sehr geschickt gemacht. Also er hat dort auch diese Wut, ich habe es angesprochen, dass Sven Schulze schon vor vielen, vielen Jahren sehr kritisch gegenüber dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk war. Aber Ulrich Siegmund verspricht, dass man da das System stürzt. Er schafft es, eine Stimmung aufzunehmen, die es in Teilen in ganz Deutschland gibt. Ja, wir machen hier den Anfang in Sachsen-Anhalt. Wenn ihr mich wählt, dann ist das der Beginn von etwas Neuem. Er hat es geschafft, diese Proteststimmung auch irgendwie, also diese Wut zu kanalisieren in etwas Positives, also in eine Art Bewegung, die er anführt, extrem personalisiert und dabei eben längst nicht so düster wie zum Beispiel ein Björn Höcke in Thüringen. So, insofern, bislang konnte ihm auch Kritik an allem, was da zumindest in Teilen, das weißt du besser als ich, in den sozialen Medien diskutiert wurde oder auch in den Medien, sein Abschluss, seine Vergangenheit, was hat er da gemacht, all das konnte ihm, so scheint es zumindest für mich, bislang überhaupt nichts anhaben, weil es immer dann auch von seinen Leuten in eine Richtung gedreht wurde, die Elite gegen uns und jetzt versuchen sie etwas zu finden, was mich irgendwie kaputt machen soll. Also auch die Verwandtenaffäre, ja, Anfang des Jahres konnte ja ihm und seiner Partei kaum etwas anhaben. Also da gab es keine wirkliche Delle in den Umfragen, weil er es geschafft hat zu sagen, ach so, und die CDU, SPD, wer auch immer, die das in den vergangenen Jahren auch gemacht hat, da habt ihr Medien nie genau hingeschaut. Also bislang gab es nichts, was ihn wirklich tangiert hat. Und mein Eindruck, bislang zumindest, wie gesagt, es ist jetzt Anfang August, es ist noch, also 4 Wochen Wahlkampf ist sehr, sehr viel. dass aber zumindest bislang die Hoffnung der Union, dass je näher dieser Wahltag kommt, dass wie damals bei Haseloff den vermeintlich vernünftigen Kandidaten sammeln und sagen, ja, es darf aber nicht passieren, dass die AfD an die Macht kommt, dass das bislang nicht so eintritt wie unter Haseloff und auch nicht so eintritt wie unter Björn Höcke. Bedeutet das, dass er die absolute Mehrheit schafft? Da bin ich sehr skeptisch, weil das eben, du hast ja die Prozentzahlen angesprochen, 41% ist ja ein ziemlicher Wahnsinn, aber er braucht ja theoretisch noch mehr, beziehungsweise ist er davon abhängig, ob die kleinen Parteien reinkommen oder nicht reinkommen. Und da ist schon mein Eindruck, da geht es dann ja am Ende um nicht so viele Stimmen, dass vielleicht die Stimmen, die in der Vergangenheit dann eher in Richtung CDU noch gegangen wären, dass die in Richtung SPD und Grüne gehen könnten. Aber noch einmal, 4 Wochen sind eine lange Zeit und bislang, auch wenn ich mir dort die Auftritte anschaue und wie Sigmund ankommt, scheint er da dieses Sunnyboy-Image irgendwie weiter prägen zu können.
Kannst du dir vorstellen, dass der Wahlkampf Ulrich Sigmund und auch der Politikertyp Ulrich Sigmund für die AfD bundesweit irgendwann so eine Art Prototyp wird, also ein neuer Typ von Populisten, Politiker, der es irgendwie schafft, Wählergruppen zu erreichen, die man nur mit knallharter Rechtsrhetorik nicht erreicht? Ich höre das ein bisschen bei dir raus, dass du das eigentlich für einen professionellen Wahlkampf hältst.
Ja, ist eine interessante Frage, ja. Also auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite nein. Denn wenn wir uns anschauen, ein Björn Höcke ist ja in Thüringen und auch bundesweit bei den AfD-Anhängern auch extrem beliebt. Und der spricht nun sehr viel mehr darüber, ja, über Dinge, die eher düster sind und wo die Leute oder wie viele Leute Sorgen machen und Angst haben auch davor, dass so jemand Macht übernehmen könnte. Und trotzdem hat er die Unterstützung in den eigenen Reihen. Insofern kommt es, glaube ich, immer auf den Moment an und auch darauf an, um welches Bundesland es geht. Und dann auch, ist der Bund noch einmal etwas anderes, ja? Also wenn wir uns vorstellen würden, ja, es geht ja, wenn wir jetzt momentan auf den Bund mal kurz schauen, dann ist es so, das entscheidende Thema eben die Frage Wirtschaft sein wird. Und da wird es dann schon, denke ich, auch bei einer anstehenden nächsten Bundestagswahl darum gehen, wem misst man denn die größte Wirtschaftskompetenz bei? Und dann geht es auch schon ein bisschen darum, was hat die Person denn in der Vergangenheit gemacht? Welche Erfahrung hat sie gesammelt und welche nicht? Und wem traut man wirklich zu, dort Entscheidendes erreichen zu können? Ob jetzt eine Person Sigmund zur jetzigen Zeit im Bund reüssieren könnte, weiß ich nicht, aber auf diesem Raum und konzentriert auf diese Wahlkampfaussagen, ja, also mehr Abschiebungen, was er immer wieder betont, ja, und auch auf alle Fragen von kritischen Journalisten, die dann sagen, ja, aber wie wollen sie das denn tun, ja, und hier gibt's Gerichtsurteile, da ist jenes, da solches, auch da schafft er es ja irgendwie so den Eindruck zu erwecken, ne, wir kriegen das schon hin und dann machen wir Druck irgendwie auf den Bund und auch auf die EU und wenn wir erstmal den Anfang geschafft haben, also diese Zweifel, diese berechtigten Zweifel, dass er sehr viele Dinge aus seinem Wahlprogramm ja gar nicht umsetzen kann, die er dort verspricht, die kann er Stand jetzt noch zerstreuen, scheint mir.
Wir biegen auf die Schlussgerade dieser Folge ein und wir gucken mal zusammen in die Glaskugel. Was glaubst du, wie die Bildschlagzeile am Tag nach der Landtagswahl lauten könnte?
Puh. Politkrimi um die Macht in die Richtung, könnte ich mir vorstellen.
Das würde dann bedeuten, die AfD schafft nicht die Alleinregierung, sondern
ja,
es geht darum, wie
jetzt genau weiter. Und dann wird's eben um diese Fragen gehen, die wir diskutiert haben. Mit wem kann Schulze zusammengehen? Bleibt er erstmal im Amt? Was gibt's für Mehrheiten? Und das wird uns, denke ich, dann sehr viele Wochen tatsächlich auch bundespolitisch beschäftigen, weil es eben dann diese Auswirkungen auch hat auf alle Akteure hier in Berlin.
Da kann man dann eigentlich auch boulevardtypisch durchaus mit Puh reingehen als Zeile. Also das funktioniert dann schon, wenn es so ein Ergebnis gibt. Ich möchte noch was anderes probieren. Der 2025 gestorbene Bildkolumnist Franz Josef Wagner, den du in deinem Podcast ja ein Denkmal gesetzt hast und ich weiß auch, ihr hattet eine sehr enge Verbindung zueinander, der hat auf Seite 1 bei Post von Wagner mal versucht, Zusammenhänge, politische Episoden in ganz wenigen Worten zusammenzufassen, treffend, möglichst treffend. Mich würde mal interessieren, was du glaubst am Morgen nach der Landtagswahl, wenn Franz Josef Wagner nochmal eine Kolumne schreiben könnte und er diese Kolumne beginnen könnte mit den Worten, liebe Sachsen-Anhalter, Punkt, Punkt, Punkt. Wie würde das weitergehen?
Das wird jetzt, glaube ich, Franz Josef Wagner nicht gerecht, weil erstens müsste ich dann mir jetzt eine Flasche Weißwein bestellen und diese Worte dauern mehrere Stunden bei ihm, ja. Wahrscheinlich würde er schon viele Fragen stellen, ja. Vor allem die Frage, warum, ja. Also was hat euch so wütend gemacht? Das ist, glaube ich, schon etwas, worüber er nachdenken würde. Und dann aber nicht die Schuld bei den Menschen zu suchen, sondern schon bei denen, die sie vorher regiert haben oder in Berlin regiert haben und was alles nicht funktioniert hat. Aber gleichzeitig dann doch das Positive zu sehen und zu sagen, ne, klar, wir haben Probleme, aber schaut mal vor eure Tür, ja. Also da gibt's auch Positives, ja. Also ich glaube, das ist jetzt nicht ausformuliert, aber ich glaube, in der Weise hätte er es beschrieben.
Wir haben zum Ende dieses Podcasts für jeden Gast, der hier ist, so ein kleines Ritual. Es sind drei Abschlussfragen mit präzisen Antworten dazu. Die Fragen sind immer dieselben. Wir fragen jeden Gast als erstes, was sind für dich die entscheidenden politischen Themen bis zum Wahltag? Also welche Themen entscheiden darüber, wie diese Wahl ausgeht?
Du meinst jetzt in Bezug auf Sachsen-Anhalt, richtig?
Auf die Landtagswahl, genau, ja.
Ja. Wirtschaft, Vertrauen, Migration.
Ist das für dich eine Schicksalswahl?
Ja.
Und wo steht Sachsen-Anhalt am Ende dieses Jahres?
Am Ende dieses Jahres wird Sachsen-Anhalt eine Regierung haben, aber es wird vorher heftige Diskussionen um die Mehrheitsfindung gegeben haben.
Paul Ronsheimer, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für den Besuch.
Danke für die Einladung, lieber Jan.
Das war 2,1 Millionen. Danke fürs Zuhören. Wir sind der Politik-Podcast von Mitteldeutscher Zeitung und Volksstimme im Wahljahr in Sachsen-Anhalt. Hier bekommt ihr die wichtigsten Informationen rund um diese so wichtige Landtagswahl. Wenn euch der Podcast gefällt, dann abonniert uns oder empfehlt uns weiter an Menschen, denen Politik in Sachsen-Anhalt genauso am Herzen liegt wie uns. Oder schreibt uns an podcast@volksstimme.de. Oder hinterlasst einen Kommentar bei Spotify, Apple oder YouTube. Wir lesen alles. Danke fürs Zuhören. Das Team hinter dem Podcast. Die vier Gastgeber sind Max Hunger, Elisa Schulz, Lena Bellon und ich, Jan Schumann. Redaktion Frank Rugulis, Mitarbeit Frank Krause, Till Gerloff, Anne Holzki, Grafik Tobias Büttner.